Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tachocast. Ihr hört den Profi-Talk zu Lenk- und Ruhezeiten mit Götz Bob und Sascha Walter. Diese Tachocast-Folge wird unterstützt von Fleetco, die vollständige Softwarelösung für Logistik und Unternehmensflotten.
Sascha!
Götz!
So, weiter geht's.
Moin! Moin, ja! Wir sind schon in Folge 6.
Jawohl.
Das ist ja ganz verrückt. Ich finde mal, was wir erstmal machen sollten, bevor wir jetzt hier loslegen mit unserer neuen Folge. Ich finde, wir sollten uns erstmal bedanken bei all unseren Zuhörern. Das ist ja verrückt, was in den letzten 5 Wochen hier passiert ist, seit Podcast-Beginn.
Ja.
Irre.
Ja, ich bin ganz aus dem Häuschen.
Ja, ich auch. Also die Hörerzahlen, die Downloadzahlen, das ist wirklich irre, wie viele Leute auf uns zugekommen sind. Wahnsinn. Also ich sage erstmal vielen Dank dafür und ich denke, dir geht's dann genauso.
Ja, absolut. Also ist wirklich toll und das motiviert uns natürlich auch hier mit viel Energie weiterzumachen, spannende Themen rauszusuchen. Und das Schöne ist ja auch, dass dann von den Zuhörern Themen eingebracht werden. Da können wir dann gleich schon mal die Überleitung machen. Also wir werden am Ende dieser Folge werden wir einige dieser aufgekommenen Fragen beantworten. Manche ausführlicher, andere mal nur anschneiden. Da setzen wir auch in die Shownotes einen Zeitmarker. Also diejenige, die jetzt direkt zu den Fragen von den Zuhörern switchen möchte, kann es dann tun. Und unser heutiges Thema ist auch wieder ein spannendes, weil wir sprechen über eine Änderung, die erst in einigen Monaten, in einem halben Jahr auf uns zukommen wird, zum 1. Juli 2026, die Absenkung der Zugangsschwelle im EU-Fahrpersonalrecht auf Fahrzeuge mit mehr als 2,5 Tonnen, aber ja nur im grenzüberschreitenden Verkehr.
Ja, wo kommt das weg? Es kommt aus dem EU-Mobilitätspaket, was ja am 31.07.2020 veröffentlicht wurde.
Genau.
Ist Stand heute auch erstmal meines Wissens die letzte Änderung oder letzte Anpassung. Und das beginnt zum 1.6. 2026. Und das bedeutet natürlich für die Unternehmen, die das betrifft, einige Änderungen. Und deswegen wollen wir hier drüber heute mal sprechen, etwas ausführlicher.
Genau. Ja? Und es ist gut, dass du es gerade schon angesprochen hast, weil wir wissen eigentlich alle, also die es interessiert, wir wissen schon seit letztlich 2019, aber ja, allerspätestens zum Veröffentlichungsdatum, also im Juli 2020, davon, dass diese Änderung kommen wird. Aber es wird wieder so sein, wie es schon immer war, bin ich der festen Überzeugung, dass es dann am 3. Juli heißt dann, ja, diese ganz neue Regelung, die völlig unvorhersehbar auf uns niedergeprasselt ist, die müssen wir jetzt umsetzen. Dann wird das Geschrei wieder groß sein. Natürlich nur bei Einzelnen. Es soll jetzt wieder keine allgemeine Verurteilung sein von allen. Das ist auch nicht der Punkt.
Nein, wir haben es aber ja erlebt bei der Umrüstung auf den Fahrradschrauber G2 V2. Da war es ja genau so.
Ne? Jedes Mal
so,
aufs
Werkstätten,
Neue.
Werkstätten überfordert wegen Umrüstung und so weiter und so fort. Und das wird genau so wiederkommen.
Genau.
Vermutlich, deswegen umso wichtiger für uns, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt noch Reserve bis zum 1.7. Vor allen Dingen, dann ganz gut, dass wir heute jetzt vielleicht schon mal darüber aufklären.
Genau. Ja, also es ist wie immer hier eine super komplexe Thematik am Ende des Tages, weil wir wieder sehr, sehr, sehr viele Einzelfälle haben werden. Wir werden die Frachtführer haben, also die für Dritte gegen Entgelt befördern. Das ist die eine Gruppe. Wir werden die Werkverkehrsunternehmen haben, die für ihre eigenen Zwecke befördern, also irgendwelche Industriebetriebe, Händler, Handwerker, Dienstleister, sonst was. Mit ganz unterschiedlichen Konstellationen. Auch ob jetzt schon eine Aufzeichnungspflicht besteht oder ob diese Aufzeichnungspflicht dann erst zum 1.7. nächsten Jahres eintritt. Und ja, bin ich nur national unterwegs. Das kann man ja jetzt auch schon mal direkt zu Beginn ansprechen. Also wer nur national unterwegs ist mit seinen Fahrzeugen, der kann von mir aus jetzt direkt zu den Fragen der Zuhörer springen oder einfach abschalten, weil für den ändert sich dem Grunde nach erstmal nichts, wobei ich einschränken muss.
Das aber abschalten
Punkt,
wäre jetzt die schlechteste ja. Variante.
Na, das ist wie bei Löwenzahn, wie bei uns. Es gibt nichts Relevanteres auf diesem Planeten und wenn es keinen Inhalt mehr gibt, dann gibt es keinen Inhalt mehr.
Ja.
Nein, aber.
Dann einfach laufen lassen.
Genau.
Und nicht hören. Hinhören.
Genau, ja, für die Downloadquoten. Nein, auf was ich hinaus will, was wir natürlich auch noch nachher gleich konkreter besprechen müssen, aber es bedarf einer Anpassung des nationalen Rechts. Also wir haben ja das auch in der letzten Folge angesprochen, es gibt nationales Recht, es gibt EU-Recht, das sind jetzt gerade die zwei Bereiche, die uns hier interessieren. Und unser deutscher Gesetzgeber muss auf diese Thematik reagieren, muss er schon seit, wie gesagt, August 2020. Da seither ist es überfällig, dass er Fahrpersonalgesetz und Verordnung anpasst. Und das hat ganz viele verschiedene Implikationen, diese Änderung. Und deshalb ist meine Aussage von gerade eben auch nicht ganz richtig, weil es kann jetzt natürlich Verschiedenes passieren durch diese Thematik, dass der EU-Gesetzgeber von den 3,5 Tonnen, die er jetzt gerade generell regelt, also egal, ob ich national unterwegs bin oder grenzüberschreitend, sagt der EU-Gesetzgeber Stand heute, ich regle alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Vor vielen, vielen, vielen Jahren hat sich ja unser deutscher Gesetzgeber schon dazu entschlossen, weiter runterzugehen und alle Fahrzeuge über 2,8 Tonnen zu regeln. Da haben wir auch schon in vorigen Folgen drüber gesprochen, mit der Zugangsschwelle und so weiter. Ich glaube, Folge 2 war das mit dem Zugang, also welche Fahrzeuge sind überhaupt betroffen. Da kann man das also nochmal intensiver nachhören, wenn man das möchte. Und jetzt kommt eben diese 2,5 Tonnen Geschichte ins Spiel und da merkt ja jetzt jeder schon, das wird natürlich tricky, wenn wir 2,5, 2,8, 3,5, was weiß ich was, zig Grenzen haben, nur national und grenzüberschreitend und sonst was. Also meine Befürchtung ist der falsche Begriff, aber ich erwarte letztlich, dass wir runtergehen, auch national von den 2,8 auf die 2,5 Tonnen.
Ich würde es mir wünschen. Ich kann mich erinnern, dass, ich meine, 2017 wäre es gewesen, da konnte man Vorschläge dazu einbringen. Und da hätte ich mir also auch gewünscht, dass dieser Vorschlag quasi zum Tragen kommt, dass man auch national runtergeht. Einfach auf die ganzen Sprinter-Bomber da, die ja durch die Gegend fahren, dass die also auch aufzeichnungspflichtig werden.
Ja, es wird halt auch unglaublich schwierig, das umzusetzen. Ich meine, wir werden nachher sicherlich ein paar Beispiele konstruieren, aber es würden sich ja, wenn sich jetzt rechtlich nichts ändert sozusagen, also es geht ja noch weiter als die reine Grenze von Tonnage, sondern es geht ja auch um die Aufzeichnungsform, weil wir haben ja in Deutschland noch dieses Tageskontrollblatt als Sonderform der Aufzeichnung, wenn kein Fahrtenschreiber eingebaut ist. Und ja,
also handschriftliche Aufzeichnung für die, genau, die damit jetzt nichts anfangen können. Mhm. Nee, da noch
ja,
mal der
und
Hinweis.
Das wird super komplex in der für Leute wie uns, die anderen dabei helfen sollen, sich oder wollen, sich rechtskonform zu verhalten. Ist es in der, allein schon in der Kommunikation ist es unglaublich schwierig, den Leuten dann, wenn wir also jetzt in die Zukunft denken und sagen, wir bleiben bei dem bestehenden System sozusagen, dann wird es schwierig, im Einzelfall zu wissen, was muss ich jetzt eigentlich machen, beziehungsweise ja, substituiert.
Hast du schon
dann
Anfragen? Also
es
ich habe mir gerade überlegt.
Ja, doch, ich habe einen, die haben das aber dann jetzt nochmal verschoben, weil ist ja Wirtschaftskrise und man gibt ja kein Geld aus. Also ich hatte in der Leipziger Ecke einen Frachtführer, die eben auch so Expressgeschichten machen, grenzüberschreitend, und die wollten das mal grundsätzlich besprochen haben und eben ihre Entscheidungen vorbereiten, die sie fällen müssen, um sich dann auf die neue Situation einzustellen. Aber die haben das dann, ja, das ist ja jetzt in den letzten Monaten zumindest,
es ist ja noch
mal
weg,
immer wieder passiert, dass halt dann Dinge nicht stattfinden, die eigentlich hätten stattfinden sollen und wo es auch wichtig wäre, sich frühzeitig damit zu befassen. Aber okay, so ist
ja,
es.
Ja, also bei mir, ich muss sagen, Ich habe da noch gar nicht mit zu tun, also dass jetzt hier jemand angefragt hat. Ja, ich bin gespannt, wann es damit losgehen wird. Vielleicht nach dieser Folge.
Ja, hoffentlich. Was heißt hoffentlich? Also ja, es ist ja, nein, wir müssen jetzt in die Puschen kommen. Also das,
ja,
das haben wir
unbedingt
ja gesehen,
also,
wir haben ja eingangs die Problematik beschrieben. Dann ist der große Aufschrei einen Tag vorher oder zwei Tage, nachdem die Neuregelung greift. Und das sollte man ja tun, dies vermeiden, in diese
naja, und
Falle
überleg
zu treten.
Mal, die Fahrer dieser Fahrzeuge, schulungstechnisch, was ja 2006 gewesen ist, als der digitale Fahrtenschreiber eingebaut worden ist und die Benutzungspflicht eben da war, wie katastrophal lief das da? Also verstoßtechnisch. Wir hatten ja unfassbare Arbeitszeiten durch die Fehlbedienung. Das wird ja vermutlich genau so wieder passieren. Und
nein,
diese
nein,
Fahrer,
nein, Sascha. Also die Fahrtenschreiber werden alle so eingestellt, dass die bei Zündung aus auf Bett gehen. Und dann werden die Fahrer ausschließlich Lenkzeit- und Erholungsphasen haben. Gearbeitet wird hier gar
möglich.
Nichts.
Ja, möglich. Und sie sind ja auch alle gut geschult.
Genau.
Obwohl sie fallen ja nicht ins Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz hinein.
Genau.
Das heißt, sie werden also mit entsprechenden Schulungsanbietern gar nicht in Verbindung kommen.
Ja, es ist,
gut, wir warten.
Es ist crazy.
Wir warten,
also
was
wir starten jetzt endlich mal rein ins Konkrete. Ich lese jetzt einfach mal vor, sinngemäß, was steht jetzt da in unserer geliebten EU-Verordnung 561/2006. Der Geltungsbereich dieser Verordnung ist im Artikel 2 beschrieben. Und da steht jetzt gegenwärtig drin, also diese Verordnung gilt für folgende Beförderungen im Straßenverkehr. Und der Buchstabe A, das ist der, den wir schon immer da drin stehen haben, sagt, sie gilt also für Güterbeförderung mit Fahrzeugen, deren zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger 3,5 Tonnen übersteigt. Also mehr als 3,5 Tonnen sind Stand heute betroffen. Dann gibt es den neuen Buchstaben Doppel-A, der wurde jetzt eben dann durch das Mobilitätspaket eingeführt und da heißt es dann weiter, ab dem 1. Juli 2026, Klammer auf, gilt diese Verordnung, bei grenzüberschreitenden Güterbeförderungen oder bei Kabotagebeförderungen mit Fahrzeugen, deren zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger 2,5 Tonnen übersteigt.
Für mich ein ganz wichtiger Punkt in diesen beiden Sätzen ist das Wort Fahrzeuge. Fahrzeuge zur Güterbeförderung.
Mhm.
Wo will ich da wieder hin? Ich will in unser geliebtes Thema, was ja immer noch da ist, schnell nochmal ein kurzer Hinweis. Wohnmobile.
Ja.
Ne? Aber gut, das ist nicht
oh,
das Thema. Nur, es fällt mir gerade nochmal ein, weil dieses Wort Fahrzeuge zur Güterbeförderung geeignet. So, das ist doch, ja, gut. Okay. Die Frage ist, wann ist ein Fahrzeug zur Güterbeförderung geeignet? Ne, klar, wenn ich einen Anhänger mitnehme, habe ich die Möglichkeit und so weiter und so fort. So,
ja.
Und entscheidend, es ist nur grenzüberschreitend.
Genau, also es bleibt jetzt mal, wenn wir jetzt diese deutsche Sondersituation ausklammern. Wir sagen jetzt einfach mal, wir gehen virtuell nach Dänemark. Ich glaube, da gibt es keine Regelung bislang für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen. Also aus der Sicht eines Dänen, bleibt es also dabei, wer national in Dänemark sitzt, ja, dort ansässig ist, dort durch die Gegend fährt, nicht grenzüberschreitend fährt, für den bleibt es auch über den 1.7.26 hinaus dabei, dass nur Fahrzeuge dem Fahrpersonalrecht unterliegen, die mehr als 3,5 Tonnen haben. Wenn er dann grenzüberschreitend fährt, zum 1.7.26 kommt diese Absenkung auf mehr als 2,5 Tonnen.
Götz, ich würde gerne einmal reingrätschen. Und zwar, was mir gerade einfällt, ist, wo ich immer wieder erklären muss, was ist die zulässige Höchstmasse bzw. zulässige Gesamtmasse. Mhm. Das scheint irgendwie da draußen in der Praxis oftmals nicht ganz klar zu sein. Was ist die zulässige Höchstmasse? Das ist das Gewicht, was ein Fahrzeug maximal wiegen darf. Immer wieder die Frage, ja, aber ich kann ja nur so und so viel zuladen und so weiter und so fort. Das interessiert nicht. Mhm. Die zulässige Höchstmasse, in Klammern Gesamtmasse, ist das Gewicht, was ein Fahrzeug einschließlich Beladung und so weiter und so fort maximal wiegen darf. Und diese Angabe finde ich in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, beziehungsweise ehemals diesen Fahrzeugschein. Das nochmal nebenbei.
Genau, das ist immer das Feld F.2, Friedrich.2 auf der rechten Seite, oberes
Ja.
Drittel. Ihr habt dort F1 und F2. F1 ist in unserem Kontext heute irrelevant, weil F1 ist die technisch zulässige Höchstmasse. Hier geht es nur um die zulässige Höchstmasse und ein wichtiger Punkt, den wir da auch noch anbringen müssen an der Stelle. Wenn ihr eine Zugfahrzeug-Anhänger-Kombination bildet, dann müsst ihr die beiden Angaben unter F2 addieren. Also Beispiel 2,2 Tonnen das Zugfahrzeug, 750 Kilo der Anhänger. Also wenn wir jetzt mal nämlich auf diesen spannenden Punkt eingehen, der sich daraus ergibt. Also jeder x-beliebige PKW wird ja in Zukunft, wenn diese 2,5-Tonnen-Grenze dann greift, in Kombination mit einem Anhänger auf jeden Fall die Schwelle überschreiten. Und dann ist natürlich die Frage, gibt es eine Ausnahme oder gibt es keine? Also was macht man da konkret? Ja, das ist wirklich ein spannender Punkt, weil in viele Fahrzeuge, die also vom Äußeren her wie ein ganz normaler PKW daherkommen, werden wir ja im Zweifel gar nicht die Möglichkeit haben, einen Fahrtenschreiber einzubauen, beziehungsweise wird es halt ziemlich komplex werden. Das ist jetzt nicht ganz unser Thema heute, was da gelingen wird und was da nicht gelingen wird und welche Herausforderungen sich für den Einzelfall daraus ergeben. Aber das muss einem schon klar sein, durch diese Absenkung auf mehr als 2,5 Tonnen erhöht sich der Kreis der betroffenen Fahrzeuge nicht nur geringfügig, sondern massiv.
Extremst,
Ja.
extremst.
Ja.
Ja.
Okay, also das
Okay.
ist gut, dass wir das nochmal angesprochen haben. Also nochmal, dass wirklich klar ist, wer jetzt in Deutschland rumfährt mit einem Fahrzeug bis 3.500 Kilogramm zulässige Höchstmasse und der nicht vorhat, grenzüberschreitend dieses Fahrzeug einzusetzen, der ist von dieser Änderung nicht betroffen. Ja, der unterliegt im Zweifel heute schon der deutschen Aufzeichnungspflicht. Er wird aber nicht den EU-Sozialvorschriften unterliegen ab dem 1.7.26. Es sei denn, der deutsche Gesetzgeber ändert Fahrpersonalverordnung und Fahrpersonalgesetz noch innerhalb der Frist
Was zu
oder in
hoffen
der
wäre?
Folge. Ja, was sein muss eigentlich. Ja, eben. Ich greife auch schon mal an der Stelle vor, wir werden in der nächsten Folge aller Voraussicht nach wieder ein Spezial machen mit dem Philipp und da werden wir auf das Thema Novellierung Fahrpersonalgesetz und Verordnung vertieft eingehen, weil das hat eine Folge. Das Stichwort ist hier Ahndungslücke. Ja, also wie kann die Bundesrepublik Deutschland Verstöße gegen geltendes Recht ahnden? Dafür braucht es eine Norm, die dieses Missverhalten unter Strafe in Anführungszeichen als Ordnungswidrigkeit klassifiziert. Das wird ein spannender Punkt sein, weil Stand heute ist noch nichts veröffentlicht in dem Bereich und unser Gesetzgeber ist ja nicht der Schnellste. Und deshalb steht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu befürchten, dass zum 1.7.26 diese Novellen noch nicht das Licht der Welt erblickt haben, also in dem Sinne, dass sie Geltung erlangt haben. Da wird es also im Zweifel eine Ahnungslücke geben.
Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die das bis dahin umgesetzt kriegen. Also, nein.
Also da noch ein kleiner Schwenk dazu, wenn ihr mal in die Fahrpersonalverordnung reinschaut, Paragraph 1, da gibt es dann den Absatz 1 und da ist zum Beispiel da ist ja geregelt, dass ich mit einem Fahrzeug zwischen mehr als 2,8 und nicht mehr als 3,5 Tonnen eben Lenk- und Ruhezeiten dokumentieren muss. Und dann kommt ein Verweis auf die Regelungen der EU-Verordnung 561/2006. Und das wird dann mit dem Philipp ein zu besprechender Punkt sein. Es gibt den sogenannten statischen Verweis und den dynamischen Verweis auf andere Rechtsgrundlagen. Und nach meiner Lesart handelt es sich um den Verweis, den wir aktuell im Paragraph 1 Fahrpersonalverordnung haben, auf die 561/2006, um einen sogenannten statischen Verweis. Also eigentlich gilt für jemanden, der Lenk- und Ruhezeiten nach Paragraph 1 Fahrpersonalverordnung aufzeichnen muss, sprich einen Sprinter, ein Fahrzeug der Sprinterklasse fährt, der muss die Lenk- und Ruhezeiten einhalten und so weiter, wie sie seinerzeit im April des Jahres 2006 einmal veröffentlicht wurden. Ja, das wird noch zu regeln, zu klären und zu besprechen sein, aber wir haben es jetzt auch der Vollständigkeit halber an der Stelle mal angesprochen.
So, und was bedeutet das jetzt, wenn ich also ein Unternehmen habe und setze Fahrzeuge ein, die diese neue Regelung betrifft? Heißt ja für den Unternehmer, dass er jetzt aus dem Pushen kommen muss und so einiges sich anschaffen muss.
Genau, weil das Gelten der EU-Sozialvorschriften bedeutet, dass die Aufzeichnungsform eindeutig ein Fahrtenschreiber sein muss. Also wenn ich dann ab diesem Datum aufzeichnungspflichtig bin, grenzüberschreitend, muss es ein Fahrtenschreiber sein.
Genau, und wir muss nicht irgendein Fahrtenschreiber sein, sondern es muss ein spezieller Fahrtenschreiber sein. Und das ist der intelligente Fahrtenschreiber Generation 2, Version 2.
Genau, das neueste Gerät, das sozusagen im Markt ist.
Witzig finde ich ja immer den Begriff intelligenter Fahrtenschreiber. Also wie intelligent kann denn ein Fahrtenschreiber eigentlich überhaupt sein?
Ja, null intelligent.
Er kann ja nur so intelligent sein wie derjenige, der davor sitzt.
Ja, und wir hatten ja in vorigen Folgen schon besprochen, was der Gesetzgeber den Fahrtenschreiberherstellern drauf bindet, wie die den zu programmieren haben. Zum Beispiel auch das Thema, nur ganz kurzer Abschweif, es gibt ja jetzt den Arbeitszeitcounter. Und wenn ich das richtig weiß, dann berechnet der Arbeitszeitcounter eine arbeitszeitrechtliche Pause nur, in Anführungszeichen, wenn die Pause eine halbe Stunde lang war. Das ist ja auch zum Beispiel was nicht in Ordnung ist rechtlich.
Nein, völliger Blödsinn. Aber das hört man ja auch immer wieder in den Schulungen, dass die Arbeitszeitunterbrechung oder die Arbeitszeitpause nach 6 Stunden mindestens 30 Minuten lang sein muss.
Genau.
Nein.
Ja, wer lesen kann, ist im Vorteil. Das gilt auch an der Stelle.
15 Minuten reichen aus und so weiter. Aber gut, das ist auch wieder eine andere Geschichte.
Punkt von gerade eben ist, da müssen wir nochmal natürlich vertieft drauf. Also wir haben jetzt unterschiedliche Szenarien. Wir haben jetzt, also wir können jetzt einfach mal hergehen und sagen, wir haben ein Fahrzeug mit 3 Tonnen zulässiger Höchstmasse. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, um es mal darzustellen, was jetzt passieren muss. Also ich fange mal an, wir haben diesen 3-Tonner, den setzen wir heute auch schon grenzüberschreitend ein. Grundsätzlich wäre das Fahrzeug im Ausland nicht aufzeichnungspflichtig, sondern nur in Deutschland. Ja, es gibt auch in anderen Ländern nationale Rechtsgrundlagen, die so was Ähnliches bewirken, dann wie es jetzt bei uns ist. Es ist aber schwierig im Einzelfall darzulegen, beziehungsweise muss man sich anschauen, was macht das Unternehmen? Egal. Also wir haben jetzt ein 3-Tonnen Fahrzeug und mit dem fahren wir grenzüberschreitend. Dann brauchen wir, Stand heute, keinen Fahrtenschreiber in dem Fahrzeug und zeichnen über diese sogenannten Tageskontrollblätter handschriftlich auf. Der Fahrer fährt jetzt dann über die Grenze. Da ist meine grundsätzliche Empfehlung dann an die Betroffenen, die Aufzeichnung fortzusetzen. Weil er kommt ja dann im Regelfall wieder zurück nach Deutschland und wenn er dann in eine Kontrolle kommt, beziehungsweise ist dann ja notwendig, wieder Nachweise für die vorigen Tage, für die vorigen Wochen dabei zu haben. Und deshalb empfehle ich da grundsätzlich auch im Ausland die Aufzeichnung fortzusetzen. Gibt es, glaube ich, auch irgendeine ganz alte Rechtsprechung aus den 80er Jahren, die das schon mal thematisiert hat.
Ja, vor allem brauche ich ja den lückenlosen Nachweis.
Ja, ich würde mich da auf nichts einlassen. Also ich würde nicht an der Grenze die Aufzeichnung beenden und dann, wenn ich zurückkomme, nach dem Grenzübertritt nach Deutschland wieder anfangen aufzuzeichnen. Das kann ich grundsätzlich nicht empfehlen. So, dieses Fahrzeug muss jetzt also nachgerüstet werden zum 1.7.26 mit einem G2 V2 Fahrtenschreiber. Das wäre also das eine Szenario. Das zweite Szenario wäre, dieses Fahrzeug verfügt bereits über einen Fahrtenschreiber, weil es zum Beispiel auch ab und zu mit einem Anhänger verwendet wird, also in Deutschland die Grenze von 3,5 Tonnen überschreitet. Dann muss ein Fahrtenschreiber eingebaut sein. Jetzt ist es vielleicht ein Fahrzeug Erstzulassung 2018, hat also noch ein Generation 1 Fahrtenschreiber eingebaut. Kann da damit auch jetzt gegenwärtig grenzüberschreitend fahren, weil ja das EU-Recht nur Fahrzeuge über 3,5 Tonnen regelt, ohne Anhänger, Klammer auf, Klammer zu. Und wenn mit diesem Fahrzeug, ob solo oder dann auch mit Anhänger, ab dem 1.7.26, wobei das mit Anhänger schon heute gelten wird. Oh Gott, es wird schon wieder. Ihr merkt,
Ja,
es ist super kompliziert. Also, stopp zurück.
Hattest du jetzt 1.6.26 gesagt?
Ich hoffe es nicht. Aber.
Ja, kann aber bei diesen ganzen Wirrwarr auch schon mal vorkommen. Wir einigen uns, egal was wir sagen,
jetzt
wir einigen uns
Sommer
jetzt
26.
1.7.26. So, das ist unser Stichtag.
Und es war Sommer.
Ja.
So, also, wir sagen 3 Tonnen, heute schon Fahrtenschreiber verbaut, aber altes Gerät, ja. Dann heißt es für den Unternehmer auch zum Sommer 26 Umrüstung des bestehenden Fahrtenschreibers auf das neueste Modell.
So. Ja.
Und was wäre das dritte Szenario noch? Das wäre im Endeffekt eine Neuzulassung. Also ich gehe jetzt morgen zum, was weiß ich, Händler meines Vertrauens, bestelle mir dort ein Fahrzeug aus dieser Gewichtsklasse. Ja, dann sollte ich letztlich im Vorgriff, wenn ich das Fahrzeug über den 1.7.26 hinaus grenzüberschreitend einsetzen möchte, sollte ich im Endeffekt.
Das wird wieder so spannend werden mit den Verkäufern.
Ja, die werden jedem und allen einen Fahrtenschreiber verkaufen wollen.
Das ist die riesengroße Frage. Was passiert da, wenn ich also heute ein Fahrzeug bestelle? Ist dieser Verkäufer im Thema und achtet da drauf? Ich bin gespannt.
Ja.
Ich bin gespannt. Also der Unternehmer, der heute einen Sprinter bestellt, der wird wahrscheinlich nicht drauf achten. Erfahrungsgemäß.
Ja, er wird ja erst am 3. Juli 2026 davon erfahren, dass es da eine Regelung gibt.
Richtig.
Heute weiß
damit,
er es ja noch
dann
nicht.
Wird er sich damit auseinandersetzen, was dann natürlich bedeutet, das war auch in der Vergangenheit schon so, also die Umrüstung, was möglich ist, aber die Kosten dieser Umrüstung. Ich kann mich erinnern, dass wir mal seinerzeit bei einem Kunden, der hat umgerüstet, der hat sich so ein, Sprinter, so ein Kastenwagen, der hat er sich bestellt, hatte noch 2 andere Fahrzeuge in seinem Unternehmen, wo ein digitaler Fahrtenschreiber verbaut war. Und dann sagt der Mensch, damit es einfacher wird für meine Mitarbeiter, kommt in diesen Sprinter auch ein digitaler Fahrtenschreiber rein. Jetzt war das Fahrzeug aber technisch gar nicht vorgerüstet dafür. Also es war gar nicht ausgelegt, ne? Also Kabelsatz und so weiter und so fort. Ich kann mich erinnern, kostentechnisch lag dabei, glaube ich, 2.600 Euro. Von daher bitte darauf achten, wenn heute jemand einen Sprinter bestellt und auch geplant ist, grenzüberschreitende Güterbeförderung durchzuführen, bitte darauf achten, dass das Fahrzeug mit einem entsprechenden Fahrtenschreiber ausgestattet ist oder zumindest vorgerüstet ist, damit nachher nur noch das Gerät quasi eingebaut werden muss.
Ja, genau. Also die Vorrüstung ist das Mindeste, was man machen muss. Ich schweife jetzt nicht schon wieder ab. Wir lassen es so stehen.
Aber wir müssen schon darauf hinweisen, weil das ist das, was in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen ist. Und dann waren die Leute immer so erschrocken. Wieso teuer? Deswegen achte bitte drauf. Und verlasst euch nicht auf den Verkäufer.
Nee, das ist nicht der kompetente
Ansprechpartner. Was will der Verkäufer? Der Verkäufer will verkaufen.
Ja.
So, und wenn ich dem Käufer sage, pass auf, da hier muss ein Fahrtenschreiber rein, dann besteht doch die Angst, dass der das Auto gar nicht kauft.
Ja, und wir haben ja, also das habe ich in der Vergangenheit schon auch direkt nachgefragt bei einzelnen Vertriebsorganisationen. Also da gibt's ja dann die Verkäuferschulungen. Da wurde lange Zeit vermittelt, wenn der Kunde eine Anhängerkupplung möchte, dann müssen wir auf jeden Fall das Häkchen setzen beim Fahrtenschreiber. Und ich denke, dass es jetzt auch ähnlich gehandhabt wird in den Vertriebsorganisationen der Hersteller. Das heißt, egal, was der Kunde nachher macht, man versucht auf jeden Fall bei einem Fahrzeug über 2,5 Tonnen ihm den Fahrtenschreiber mitzuverkaufen. Und in vielen Fällen wird es ja auch richtig sein, aber da muss man natürlich wieder aufpassen. Also diejenigen, die eben in Ausnahmen unterwegs sind, waren ja in der Vergangenheit schon gekniffen mit dieser Praxis in vielen Verkaufshäusern und werden es ja im Zweifel in Zukunft auch sein. Wir haben ja auch hier noch eine spezielle Ausnahme, auf die wir nachher noch eingehen müssen. Aber ich denke, der Appell ist jetzt angekommen. Also ich muss klären, werde ich in Zukunft dieser Regelung unterliegen? Und dann muss ich mich entscheiden, wie ich das Fahrzeug ausstatte. Und ja, dann gibt es noch viele andere Beweggründe. Gerade bei Leasingfahrzeugen wird natürlich vielleicht auch der Leasinggeber das Interesse haben, dass da ein Fahrtenschreiber drin ist, auch wenn derjenige, der das Fahrzeug jetzt die ersten 3 Jahre nutzt, das anders sieht, etc. Also da gibt es natürlich wieder sehr viel Grau in der Realität und nicht sonderlich viel Schwarz und Weiß. Okay,
Ja.
also wir müssen uns darauf einstellen. Es ist natürlich auch wie immer das gleiche Thema. Du hattest eingangs schon angesprochen, Sascha. Wir haben jetzt nicht die Zeit zu warten bis in den Mai, Juni, Juli hinein, bis wir dann mal einen Termin machen für den Einbau dieses Fahrtenschreibers, sondern da ist natürlich der klare Appell an die Betroffenen, sich zu Beginn des neuen Jahres oder auch jetzt schon, wenn das Ganze absehbar wird, um das Thema zu kümmern, um dann sicherzugehen, dass dann zum entsprechenden Stichtag auch das Fahrzeug hinreichend ausgerüstet ist.
Ja, wir
Weil.
dürfen auch nicht vergessen, wir haben hier den Fachkräftemangel in den Werkstätten in den Werkstätten. Und dann ist es unter Umständen nicht ganz einfach, Termine zu bekommen.
Ja,
Was
und auch
auch eine spannende
die.
Frage ist, wie sieht's aus mit den Fahrtenschreibern? Haben wir die überhaupt in ausreichender Zahl? Sind die vorhanden? Auch das war in der Vergangenheit schon ja ein Problem. Also
Ja, es ist ja auch
Empfehlung,
schwierig für die
rechtzeitig
Hersteller.
anfangen.
Ist auch, ja, für alle Beteiligten ist es ja schwierig. Ich meine, ich kann jetzt nicht einfach hergehen, die KBA-Zulassungsstatistik mir anschauen, wie viele Fahrzeuge haben wir in dieser Gewichtsklasse und daraus schlussfolgern, wir brauchen jetzt in X% dieser Fahrzeuge einen Fahrtenschreiber, weil das ist, wir wissen es halt nicht. Es ist ja immer das Gleiche, man fährt hier über den ländlichen Raum in ein Industriegebiet und bei fast jedem Unternehmen, das dort ansässig ist, steht ja irgend so ein Fahrzeug auf dem Hof. Oder sie haben Zugfahrzeug-Anhänger-Kombinationen. Und wie ich es ja vorhin schon gesagt hatte, es könnte ja jeder popelige PKW sein, der in Zukunft in Kombination mit einem Anhänger diese 2,5-Tonnen-Grenze überschreitet. Also es ist unglaublich schwierig, ein Mengengerüst, ein verlässliches für die Hersteller, für die Einbauorganisation, für die Werkstätten, für alle Beteiligten an der Stelle aufzumachen. Und was mir auch noch ein wichtiger Punkt ist, du hattest vorhin schon kurz das Thema Schulung angesprochen. Also wir müssen natürlich da auch einen zeitlichen Vorlauf haben, dass wir die Leute befähigen, wie bediene ich denn eigentlich so einen Fahrtenschreiber? Weil es wird ins Chaos münden. Da brauchen wir, also auf die Fläche gesehen, wird es sehr viele geben, die einfach überhaupt nicht wissen, wie das Ganze funktioniert oder sich dann halt über YouTube und sonst was informieren, wie man den Fahrtenschreiber zu bedienen hat. Aber das sollte eigentlich nicht das Ziel sein. Und es sind nicht nur die Fahrer, das ist auch nochmal ein ganz zentraler Punkt. Ich muss auch meine Büromitarbeiter auf das Thema drauf lupfen. Also ich muss auch den Leuten erklären, die das Ganze administrativ abwickeln, was müssen sie denn tun? Wie läuft das Ganze? Ich muss die Prozesse sozusagen gestalten. Ich muss ja auch in Sachen Hard- und Software im Zweifel investieren. Brauche Auslesehardware, muss Software beschaffen, mit denen ich die Daten anschauen kann, auswerten kann, archivieren kann. Also das ist nicht so, dass wir das innerhalb von 2 Wochen alles über die Bühne kriegen und deshalb der Appell, einfach frühzeitig sich mit dem Thema beschäftigen.
Ja, nochmal der Hinweis zu den Schulungen. Man muss sich ja mal überlegen, die Schulung nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz und dann noch die hohe Fehlerquote, die ja immer noch da ist. Diese riesen Fehlerquote, die wir haben, durch die Fehlbedienung am Fahrtenschreiber. Obwohl die Fahrer geschult sein sollten.
Ja, und wir haben ja, das hast du ja eingangs auch schon angesprochen, wir haben ja jetzt auch eine Zielgruppe, die im Regelfall mit einer Berufskraftfahrerqualifikation überhaupt nichts zu tun hat, weil die ja
Gar
nur
nichts mehr zu tun.
für die Caesar- und Dora-Fahrerlaubnisklassen gilt. Und die Leute, die jetzt hier reinkommen, sind ja entweder ausschließlich mit B-Berta oder noch mit BE unterwegs. Und ja, deshalb ist für die die Distanz zu dem Thema Fahrtenschreiber ja per se doppelt, dreifach, zehnfach so hoch wie für den, der auch mal eine alte Klasse 3 erworben hat mit einer C1, C1E-Klasse etc., die ja immer mal wieder im Zweifel auch in den vergangenen Jahren mit dem Thema in Berührung gekommen sind. Egal, ob sie jetzt im Alltag tatsächlich aufzeichnungspflichtig sind oder nicht. Ja, also da haben wir ein großes Feld an Unwissenheit und an Berührungsängsten, die auch ganz normal sind. Und das hilft aber nichts, da den Kopf in den Sand zu stecken. sondern man muss das proaktiv angehen, dass man zumindest mal in den Grundzügen versucht, rechtskonform da unterwegs zu sein. Ja.
Ich denke, am einfachsten für diese Unternehmen ist es wirklich, sich einen externen Dienstleister zu suchen, der sich darum kümmert.
Ja,
das ist für die,
der Einzelfall wird das entscheidend sein.
Das ist doch nicht das Kerngeschäft. Also wenn ich mir mal überlege, wer könnte das jetzt alles sein, die also jetzt in diese Fahrtenschreiberpflicht hineinfallen, das ist doch nicht deren Kerngeschäft. Selbst bei den Transportunternehmen, die jeden Tag damit zu tun haben, die sind doch schon überfordert damit. Und jetzt nehme ich also irgendeinen Unternehmer oder irgendein Unternehmen, der damit nie irgendwie in Berührung stand. Und der soll sich jetzt alles aneignen, der soll sich darum kümmern, der ist das neben seinem Kerngeschäft.
Ja, das ist ja das, was ich immer wieder erlebe bei den Kunden. Das ist ja dieses Job-Enrichment, wenn wir es so nennen möchten. Also es kommt ein neues Thema auf. Die Kapazitäten aller Mitarbeitenden sind schon mehr oder weniger erschöpft. Man sucht sich dann Frau Müller oder Herrn Meier raus und sagt dann, ja, Sie haben doch bestimmt Interesse, das Thema auch noch umzusetzen. Und wenn diese Person dann nicht schnell genug Nein sagt, dann hat sie das Thema an der Backe. Und das ist ja gerade auch im Bergverkehr, erlebe ich das ja immer wieder, aber auch bei den Frachtführern natürlich. Ja, wenn ich dann nicht den fundierten Hintergrund habe, wenn ich auch nicht die Kapazitäten habe, mich vertieft mit dem Thema zu beschäftigen, ja, dann führt es halt in eine gewisse, ja, wie soll man das nennen? Es wird halt nicht rechtskonform umgesetzt am Ende des Tages. Man macht da ein bisschen was. Die Fahrer stecken eben die Fahrerkarte, aber es ist kein rundes System am Ende und das ist ja für den Betroffenen besonders ärgerlich, wenn er schon denkt, er macht was, er tut was, er bringt Ressourcen ein in das Thema und sei es nur, dass halt Frau Müller, Herr Meier mit dem Thema umgehen und die Fahrer die Fahrerkarte haben etc. Aber dann kommt es dann doch zu einer der seltenen Kontrollen und dann fliegt mir das Thema wieder um die Ohren, sei es nur, ich habe keine Lückenlosigkeit in den Nachweisen hergestellt. Sei es, ich habe einfach nur vergessen, eine Fahrerkarte, einen Massenspeicher in den entsprechenden Fristen auszulesen. Also da gibt's ja ganz viele Möglichkeiten, dann trotz dessen, dass ich das Gefühl habe, ich tue was, ich mache das richtig, in Anführungszeichen. Nein, mache ich es dann doch nicht richtig, beziehungsweise nicht nach allen Regeln der Kunst und habe dann wieder Bußgeldrisiken beziehungsweise Ärger mit den Behörden. Und das ist auch ein großes Frustrationsthema. Deshalb, ja, am besten sich jemand holen, zumindest mal für eine Basisberatung, dass für meine konkrete Situation klargestellt wird, was muss ich haben, was muss ich machen, wie kann ich das Ganze verteilen von der Arbeit her. Und ja, dann sind wir, sagen wir mal, nach 80-20-Prinzip sind wir dann schon mal halbwegs gut unterwegs.
Ja, und wenn man das Ganze jetzt nochmal zusammenfasst, also erstmal rechtzeitig darum kümmern, dass ein entsprechendes Gerät im Fahrzeug verbaut ist.
Ja.
Was ich auch immer wieder feststelle, ist Unternehmenskarten. Also auch da müssen wir uns drum kümmern. Also wenn ich ein Fahrzeug in meinem Fuhrpark habe, was über einen digitalen Fahrtenschreiber aufzeichnungspflichtig ist, dann benötigt der Unternehmer eine Unternehmenskarte.
Ja.
Er muss sein Unternehmen am Fahrtenschreiber anmelden. Und er benötigt diese Unternehmenskarte auch später für den regelmäßigen Download. Ja, das für diese Unternehmenskarte. Wenn man mit Unternehmen spricht, ja, wie, was ist Unternehmenskarte? Was ist das denn? Ja, also man benötigt eine Unternehmenskarte. Was brauchen wir noch? Ja, die Fahrer, die ein Fahrzeug fahren wollen mit einem Fahrtenschreiber, benötigen eine Fahrerkarte. Sie müssen geschult sein. Auch eine Unternehmerpflicht. Hatten wir ja auch in den vergangenen Folgen immer schon mal wieder eingeworfen, die Schulungspflicht durch den Unternehmer. Es muss ausgelesen werden. Empfehlung hier des regelmäßigen Downloads. Ich würde dafür, oder ich würde es empfehlen, dafür zu sorgen, dass das automatisch passiert mit einem entsprechenden System, nicht über einen Download-Key. Haben wir noch was? Archivierung.
Ja, das Software-Thema, also natürlich kann ich den Hands-on-Approach machen, also ich mache alles mit der Hand am Arm und mache selber und besorge mir simple Hard- und Software. Das ist dann die kostengünstigste Lösung, mit der werde ich aber im beruflichen Alltag im Regelfall nicht ganz glücklich, weil die ist dann vielleicht schlecht zu bedienen, die Software. Ich check nicht, was ich da mache. Ich stelle das durch einen ungeschickten Handgriff am Download-Key, stelle ich da irgendwas um, dass er mir nur das und das runterlädt oder zu kurz oder was auch immer. Also da gibt es tausend verschiedene Kleinigkeiten. Ja, per se ist es, das ist ja der Trend unserer heutigen Zeit. Ich brauche für jedes Thema meinen Fachidioten und deshalb, ja, im Regelfall bin ich am besten bedient, wenn ich eine Remote-Download-Lösung habe, wo ich einen guten Support im Hintergrund habe, wo ich ja auch meine Fragen unterbringe und die mich dann auch unterstützen im Anfangszeitraum vor allem. Ja, das sollte man, denke ich, grundsätzlich in Betracht ziehen, das so zu lösen. Ja, ist halt ein Invest, aber ja, das
Ja, hilft doch aber nichts,
wird
wenn
im
ich nachher
Endeffekt.
aus der Tasche kommen muss, weil ich alles falsch gemacht habe.
Ja.
So, da muss ich mal investieren. Es ist nun mal so, ob wir das toll finden oder nicht, ist wieder mal eine andere Geschichte. Aber für die Unternehmer ist das nun mal einfach so.
Genau.
So,
Ja.
jetzt müssen wir überlegen, gibt es Ausnahmen? Denn der
Ja,
Gesetzgeber hat ja.
warte noch kurz, ich wollte noch
Hast du
ein
noch
Thema
was?
vorher ansprechen. Ja, weil es kursiert jetzt das Thema, wird von Einzelnen angesprochen, dass wir schon zum 5. Mai anfangen sollten aufzuzeichnen. Warum schwirrt jetzt auch noch der 5. Mai nächsten Jahres da durch die Lande? Also es gibt die Mitführungspflicht 1 plus 56 Tage. Und das heißt, wenn ich jetzt an dem 1.7.26 in ein entsprechendes Fahrzeug steige und damit grenzüberschreitend fahre, dann kann der Kontrollbeamte in dem Moment von mir verlangen, dass ich Nachweise auch für die letzten 56 Kalendertage dabei habe. Und ja, das ist wieder Streit der Gelehrten und Meinung, aber wir wollen es mal ein bisschen aufdröseln. Also, wie gesagt, es gibt jetzt manche, die sagen, ihr müsst den Fahrtenschreiber schon Anfang Mai eingebaut haben und ihr müsst die ganze Hard- und Software auch schon zum 1. Mai oder Anfang Mai 2026 in Betrieb haben, damit die Fahrer dann schon anfangen können aufzuzeichnen, dass sie dann am 1.7.26 diesen Nachweis für die letzten 56 Tage haben. Da ist es natürlich wieder so, dass wir einen Schritt zurückgehen müssen, aus meiner Sicht, und verschiedene Realitäten betrachten müssen. Der eine Punkt wäre jemand, der heute schon aufzeichnet, aufgrund unserer nationalen Regelungen. Ja, bei dem ist natürlich vollkommen klar, der hat dann schon Nachweise, sei es, er hat schon einen Fahrtenschreiber drin, sei es, er zeichnet mit einem Tageskontrollblatt auf. Da ist ja auch immer die Frage, mit welcher Regelmäßigkeit fahren diese Leute. Aber da können wir davon ausgehen, dass diese Leute ja heute schon aufzeichnungspflichtig sind und deshalb schon Nachweise haben. Das heißt, für die entsteht diese Situation überhaupt nicht. Mir geht es jetzt eigentlich um einen Fahrer eines Fahrzeuges, der heute überhaupt nicht aufzeichnungspflichtig ist.
Hier würde ich gerade noch mal reingrätschen.
Ja.
Wir hatten ja die Änderung auch über das EU-Mobilitätspaket zum 31.12.24. Da
Aha.
hatten wir ja so eine ähnliche Situation. Da
Ja.
verdoppelte sich ja die Mitführpflicht der Kraftfahrer. Ne? Wir hatten ja bis zu dem Tag eine Mitführpflicht des aktuellen Tages und die letzten 28 Tage. Am 31.12.24 dann die Änderung auf 56 Tage und bei dem wäre es ja dann, oder bei ihm war es dann ja so, dass quasi er am 31.12.24 eine Mitführpflicht hatte, bis, ich meine, es wäre der 5.11.24 gewesen, ne? Also wohin
Ja.
er dann quasi nachweisen musste, wenn er am 31.12. in eine Kontrolle gekommen wäre. So, das, was wir ja jetzt haben, ist ja was völlig anderes. Weil der Fahrer, der jetzt zum 1.7. in diese Regelung reinfällt, der war ja vorher gar nicht drinne.
Ja, also das war ja meine Vorrede. Es gibt ja
Ja.
welche, die heute schon aufzeichnungspflichtig sind, speziell bei uns in Deutschland, weil ja diese 2,8-Tonnen-Grenze schon besteht. Aber vor allem im Ausland werden wir ja sehr viele haben, die ab diesem 1.7.26 erstmalig diesem gesamten Recht unterliegen.
Genau, und
Und
das meine ich.
genau, also den kann es ja auch in Deutschland geben. Also nehmen wir jemanden, der hat ein Fahrzeug, Das wird nie mit Anhänger betrieben. Das hat aber 2,7 Tonnen zulässige Höchstmasse. Der fährt damit grenzüberschreitend, der macht da Güterbeförderungen. Der muss Stand heute weder in Deutschland noch im Ausland eine Aufzeichnung führen, sondern der kommt dann zum 1.7.26 erstmalig in dieses Recht hinein. Und da sehe ich es als nicht notwendig und auch rechtlich überhaupt nicht ableitbar, dass der irgendwann im Mai anfangen soll aufzuzeichnen.
Frage wäre ja auch, warum?
Ja,
mit welcher
in dem
Begründung?
Moment gilt ja dieses Gesetz, diese Verordnung, dieser ganze Bereich gilt ja überhaupt nicht. Er kann natürlich im vorauseilenden Gehorsam, das ist, steht jedem frei, sich einer Regelung zu unterwerfen, die gar nicht für ihn gilt. Kann man machen, aber für, also als pauschale Aussage, und so kommt es ja oft rüber, wenn hier über solche Themen kommuniziert wird, also das soll jetzt auch an diejenigen, die sich in dem Sinne geäußert haben, kein Vorwurf sein, aber man muss es binnendifferenzieren. Ich muss fragen, was ist der Status quo und wo kommen wir dann am 1.7.26 raus? Was wird dann die neue Situation sein? Und ja, um das abzuschließen, meine Meinung ist die, wer jetzt ganz neu dieser Vorschrift unterliegt ab dem 1.7.26, der bekommt an diesem Tag eine Bescheinigung über berücksichtigungsfreie Tage, das sogenannte EU-Formblatt in die Hand gedrückt. Da hatten wir in Folge 1 oder 2, 1 drüber gesprochen, über die lückenlose Nachweisführung. Ja, da kriegt er dieses EU-Formblatt ausgestellt. Dieses Formblatt bildet dann die letzten 56 Tage ab, von mir aus, bis zu diesem 5. Mai. Und damit fährt er dann los.
Ja.
Das wäre meine
Grundhaltung. Ich sehe es genauso.
Ja.
Nee, also, ich sehe es genauso. So würde ich es machen.
Okay, du hast die Ausnahme angesprochen, dann lasse ich dir da mal den Vortritt.
Ja, es gibt also wie immer natürlich auch Ausnahmen. Und diese Ausnahme bezieht sich auf grenzüberschreitenden Werkverkehr und Werkverkehrskabotage, wenn, jetzt kommt der wichtige Punkt, wenn das Lenken nicht die Haupttätigkeit des Fahrers ist.
Ganz genau. Entschuldigung, ich muss noch mal reingrätschen. Erster Punkt, also noch mal einen Schritt zurück. Natürlich alle Ausnahmen, die Stand heute in der 561/2006 unmittelbar gelten, also alles, was im Artikel 3 steht und alles, was im Artikel 13 steht und in den jeweiligen Mitgliedstaaten national umgesetzt wurde, gilt, ja, und jetzt sind wir wieder bei unserem Problem mit statischen Verweisen und so weiter, egal. Also ihr könnt davon ausgehen, dass die Ausnahmen, die heute bestehen, jeweils in der gesamten EU beziehungsweise in dem jeweiligen Mitgliedstaat, ich verweise auf Folge 2, wo wir über Ausnahmen gesprochen haben, die gelten natürlich dann ab dem 1.7.26 auch für die Fahrer von diesen Fahrzeugen mit mehr als 2,5 Tonnen. Entschuldigung, aber jetzt machen wir weiter mit der Neuen, weil jetzt, das, was du gerade angesprochen hast, Sascha, das müssen wir auch klarstellen, ist eine Ausnahme, die ist jetzt neu ab dem 1.7.26.
Ganz genau. So, Fragestellung ist natürlich jetzt, was ist denn Werkverkehr?
Hey Sascha, hast du es auch mitbekommen? Paul ist kontrolliert worden, ein Fahrer von ihm, vom Balm. Und ja, kurze Zeit später gab es einen Bußgeldbescheid. Und was war das Thema? Er hat es immer wieder vergessen, seine Fahrzeuge rechtzeitig auszulesen.
Ich habe ihm immer schon gesagt, er muss da mehr drauf achten. Aber er schafft es einfach nicht, seine Fahrzeuge an den Standort zurückzuholen, um die Daten dann manuell auszulesen.
Ja, und jetzt hat er die Rechnung dafür bekommen.
Ich habe ihm Fleetco empfohlen. Mit Fleetco werden die Daten vom Fahrtenschreiber und von den Fahrerkarten automatisch ausgelesen. Und es ist egal, wo sich das Fahrzeug gerade befindet.
Also eigentlich eine perfekte Lösung für Paul.
Ja, Fleetco funktioniert komplett automatisiert. Und die Unternehmen behalten jederzeit den Überblick über die Lenk- und Ruhezeiten. Und erfüllen dabei alle gesetzlichen Vorgaben. Und das ist einfach, es ist effizient und es ist sicher.
Das hört sich richtig gut an. Und Paul ist gleich drauf angesprungen, oder?
Ja, er war interessiert. Vor allen Dingen, als ich ihm erzählt habe, dass Fleetco schon über 6.500 Firmenkunden europaweit unterstützt. Und das sorgt für mehr Effizienz, mehr Transparenz und obendrein ist es viel nachhaltiger.
Weißt du, ob es gerade irgendwelche Angebote gibt für Neukunden?
Ja, wer jetzt einsteigt, bekommt 10% Rabatt. Einfach mal auf fleetco.de vorbeischauen.
Also, dann packe ich gleich mal den Link unten in die Shownotes und dann kann sich das ja jeder mal anschauen, ob das was für ihn ist.
So machen wir das. Heißt also, wir müssen in ein anderes Gesetz hineingehen, um diese Definition zu bekommen. Und somit gehen wir in das Güterkraftverkehrsgesetz. Paragraph 1, ich meine, es ist Absatz 2, wo also drin steht, Werkverkehr ist Güterkraftverkehr für eigene Zwecke eines Unternehmens, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind. So, und jetzt kommen dann quasi diese Voraussetzungen, nämlich, dass die beförderten Güter Eigentum des Unternehmens sein müssen oder von ihm verkauft, gekauft, vermietet, gemietet, hergestellt, erzeugt, gewonnen und so weiter und so fort. Dann kommen noch so zwei, drei Sachen.
Ja. Also ich sage immer so, wenn ich über das Thema spreche, ich brauche eine enge Beziehung zu dem Gut. Ja, es kann natürlich auch das Gut eines anderen sein, das ich befördere. Ich mache ein kurzes Beispiel. Ich bin ein Dienstleister und ein Kunde hat, was weiß ich, ein Trafo, ein Elektro-Trafo. Mhm. Ich warte diesen Trafo. Ich setze den in Stand zum Beispiel. Ich hole mir diesen riesen Metallklotz mit meinem Fahrzeug in mein Unternehmen, um es dort zu bearbeiten, dieses Gerät zu warten, in Stand zu setzen. Dann bringe ich es wieder zurück. Also es kann das Gut eines Dritten sein, aber ich muss an diesem Gut etwas tun. Ja, also
ja, für mich ist auch der Baustoffhändler zum Beispiel fällt da rein.
Ich habe etwas gekauft, ich habe etwas verkauft. Du hast ja schon gerade vorgelesen, was da drin steht. Also erste Voraussetzung für den Werkverkehr ist, ich brauche diese enge Beziehung zum Gut. Ja, und auch noch kurz. Wir haben jetzt hier gerade das GÜKG gebracht. Es gibt natürlich auch eine EU-Rechtsgrundlage. Das ist die Verordnung 1072/2009, die dieses Marktzugangsrecht, dieses Güterkraftverkehrsrecht da EU-weit regelt. Und dort ist der Werkverkehr natürlich auch für die gesamte EU geregelt. Mehr oder weniger wortgleich wie jetzt bei uns im GÜKG. Entschuldigung.
Ja. Da haben wir ja auch eine Änderung gehabt, auch über das EU-Mobilitätspaket, nämlich zum 21.05.22. Da ging es dann um die Genehmigungspflicht für Fahrzeuge über 2,5 Tonnen im grenzüberschreitenden Güterverkehr.
Ja, insoweit zieht das Fahrpersonalrecht jetzt hier nach, wenn wir es mal so sehen. Okay, also erste Bedingung ist besprochen.
Genau, zweite Bedingung ist, dass die Fahrzeuge, die eingesetzt werden, vom Personal des Unternehmens durchgeführt werden müssen? So im Groben?
Ja, also ich darf nur meine eigenen Fahrer einsetzen, die bei mir sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind.
Ja.
Also und der das Unternehmer fahren? Natürlich auch, ja, aber die Mitarbeiter dort. Und ansonsten darf es nur ein Leiharbeitnehmer sein. Also der muss dann beim Verleiher sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein.
Genau. Und, nächste Voraussetzung, was wir noch haben, ist die, dass die Beförderung nur eine Hilfstätigkeit im Rahmen der gesamten Tätigkeit des Unternehmens darstellen muss. Mhm. Das wäre, habe ich was vergessen?
Ja, also auch zu dem letzten Punkt, einfach das, damit man es verstehen kann. Stellt euch vor, ihr seid Großhändler, ihr habt eine Produktpalette an Gütern und das ist euer Kernbusiness, mit diesen Gütern zu handeln. Und ein Nebenaspekt dabei ist, dass ihr dann diese Güter, die ihr da verkauft und kauft und damit handelt, dass ihr die zum Beispiel dem Kunden auch direkt anliefert oder halt direkt auf die Baustelle ihm bringt etc. Du bist über den zweiten Punkt drüber gesprungen, Sascha. Da geht's drum. Also wir hatten den einen Punkt. Ich brauche die enge Beziehung zum Gut. Ich muss eigene Leute einsetzen als Fahrer. Mhm. Das Ganze darf nur eine Hilfstätigkeit in meinem gesamten Schaffen und Tun sein. Und der zweite zentrale Punkt ist der, dass ich für meine Zwecke unterwegs bin. Also ich befördere für mich. Ich habe das Interesse an dieser Beförderung. Ich bringe es zu meinem Kunden, das Gut. ich ja, hole es ist
keine
bei
gewerbsmäßige
ab.
Oder entgeltliche Güterbeförderung in dem Sinne. Ne? Das wäre dann ja die gewerbliche Güterbeförderung.
Genau, aber es dient halt jedenfalls meinen Zwecken. Sprich, ich habe zum Beispiel verschiedene Standorte, zwischen denen ich das Gut befördere, oder ich habe das Gut produziert und liefere es dann zum Kunden, oder ich fahre zu meinen Lieferanten, hole mir dort Rohstoffe und andere Materialien und verarbeite die dann bei mir im Betrieb. Also es muss halt für meine Zwecke sein. Ja?
Haben wir ja häufig in der Küchenindustrie. In
zum
der,
Beispiel.
Da ist es ja sehr, sehr häufig.
Der Werkverkehr ist schon ein Riesenfeld. Also man darf das nicht unterschätzen, weil es einfach unglaublich viele Unternehmen gibt, wenn ihr mal so einfach mit offenen Augen durch die Welt lauft, die für ihre Zwecke irgendwelche Beförderungen durchführen müssen. Die können das natürlich an einen Transportdienstleister übertragen, aber das ist so ein bisschen der Streit auch gedanklich. Was war zuerst der Werkverkehr, dass der Unternehmer für sich selber den Transport durchführt, oder war der Frachtführer zuerst da? Ja, das ist, was ist das älteste Gewerbe im Transportsektor? Der Werkverkehr oder der Frachtführer? Man weiß es nicht.
Ein ganz wichtiger Begriff, der entscheidend ist, die Fahrtätigkeit darf nicht die Haupttätigkeit des Fahrers darstellen. Das haben wir ja auch in verschiedenen anderen Ausnahmeregelungen immer wieder. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wann ist es denn die Haupttätigkeit? Bei Kontrollen, an denen ich teilnehme, würde ich zum Beispiel nach dem Arbeitsvertrag fragen. Als was ist der Mitarbeiter, der dieses Fahrzeug gefahren hat, eingestellt? Also was steht in seinem Arbeitsvertrag? Das wäre für mich der erste ausschlaggebende Punkt, das darzustellen.
Ja, wobei wir den ja nicht mitführen müssen in der Kontrolle.
Nein, aber ich kann ja mal fragen.
Tja,
also,
der kann dann
was ist deine Haupttätigkeit?
Genau, der kann dann nachgelagert natürlich eingesehen werden. Wobei ich das immer wieder, wenn ich bei den Unternehmen zur Beratung bin und solche Arbeitsverträge sehe, bin ich schon verwundert, wie unbedarft, sage ich jetzt einfach mal ganz böse, hier Arbeitsverträge verwendet werden, weil der Unternehmer tut sich letztlich auch keinen Gefallen damit, wenn er die Tätigkeit einer Person sehr klar und eng beschreibt. Deshalb würde ich als Arbeitgeber immer davon absehen, genau zu definieren, was der Mitarbeiter zu tun hat. Aber um es nochmal klarzustellen, worauf Sascha hinaus will, wenn da jetzt drin steht, dass eine Person Fahrtätigkeiten erbringt, ja, also wie auch immer man das formuliert hat im Einzelfall, dann ist natürlich so, dass es schon mal sehr, sehr eng wird, bei jemandem zu behaupten, der da jetzt hinterm Steuer sitzt, der Fahrtätigkeiten leisten soll, dass bei ihm das Lenken nicht die Haupttätigkeit ist. Ja, das ist also der eine
Punkt. Wenn ich als Fahrer eingestellt bin, ja, dann ist die Haupttätigkeit klar.
Genau.
Dann gibt's gar kein Vertun.
Ja.
Problematisch wird's, wenn in meinem Arbeitsvertrag etwas anderes steht. Und jetzt nehmen wir mal an, ein Fahrer in meinem Unternehmen ist krank geworden, langzeitkrank. Und jetzt stelle ich fest, Mensch, Mitarbeiter B, du hast ja die entsprechende Fahrerlaubnis. Wie sieht's aus? Kannst du das Ganze jetzt mal übernehmen, solange Mitarbeiter A krank ist? So, wird dann aus seiner vorherigen Tätigkeit eventuell das Fahren die Haupttätigkeit? Wir reden jetzt über Lenk- und Ruhezeiten, wir reden über die Bedienung des Fahrtenschreibers, aber wir müssen ja auch drüber nachdenken, braucht der einen Fahrerqualifikationsnachweis? Weil er auf einmal in seiner Tätigkeit hauptsächlich fährt.
Ja, also in unserem jetzigen Kontext braucht er ihn unabhängig davon, ob seine Haupttätigkeit das Lenken ist oder nicht.
In dem Fall sowieso nicht. Also woran, gar nicht, weil wir ja gar nicht da reinfallen. So.
Ja. Aber ein anderes Beispiel wollte ich auch noch aufmachen bei der Stelle. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben jemanden, den haben wir auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung im Unternehmen. Also so ein, ich weiß nicht, wo gerade die Grenze liegt, 500x-Euro Job. Das sehe ich nämlich auch immer wieder, dass dann gibt's halt eine Person, die ist als Rentner schon unterwegs und macht halt noch ein bisschen nebenher beim Unternehmen XY, ist jede Woche, keine Ahnung, 5, 6, 10 Stunden da vor Ort. Und wenn diese Person zum Beispiel dann immer, also jedes Mal, wenn sie da ist, fährt, ja, dann ist das Lenken da natürlich auch die Haupttätigkeit. Natürlich hat die Person über die Woche, über den Monat gesehen, ist die ja nur relativ selten überhaupt dann tätig für diesen Arbeitgeber. Aber wenn sie bei dem Arbeitgeber ist, dann ist sie immer mehr oder weniger mit Lenktätigkeiten befasst, ja.
Genau.
Und dann haben wir natürlich auch die Situation, dass dann auch wieder völlig wurscht, was im Arbeitsvertrag drinsteht. Da muss zu dem Thema gar nichts drinstehen. Dann ergibt sich das einfach aus der Praxis, dessen, was diese Person tut. Und genauso ist es eben auch beschrieben, wenn wir in die Verwaltungspraxis hineinschauen. Also wir haben ja diese Anwendungshinweise der obersten Bundes- und Länderbehörden, die hier schon mehrfach zitiert wurden, auch in den vorigen Folgen. Und da gibt es eine Aussage dazu, wie sich das aus Sicht dieser zuständigen Behörden darstellt. Und ich lese jetzt einfach mal vor. Der Betrieb des Fahrzeugs darf im Rahmen der gesamten Tätigkeit des Fahrers lediglich Hilfstätigkeit sein. Ist das Fahren die Haupttätigkeit und fallen die übrigen Tätigkeiten demgegenüber weniger ins Gewicht, so sind die Merkmale der Vorschrift nicht erfüllt. Also was heißt es, die Merkmale der Vorschrift? Die Merkmale dieser Ausnahme, um die es in dem konkreten Fall geht. Weil es ist ja, Sascha hat es vorhin schon gesagt, in mehreren Ausnahmen ist das Thema, dass das Lenken nicht die Haupttätigkeit sein darf, ein wesentlicher Bestandteil. Und ist ja hier global für alle diese Ausnahmen dargestellt. Da muss man auch sehr vorsichtig sein, weil es gibt das Berufskraftfahrerqualifikationsrecht, ist ja schon angesprochen worden. Es gibt in anderen Rechtsbereichen auch Ausnahmen, die sehr, sehr ähnlich klingen und die auch diese Thematik, ist das Lenken die Haupttätigkeit, ja oder nein, als Bestandteil haben. Aber dort sind die zuständigen Bundes- und Länderbehörden, weil das andere sind als im Fahrpersonalrecht, zu anderen Ergebnissen gekommen, wann das Lenken die Haupttätigkeit ist und wann das Lenken nicht die Haupttätigkeit ist. Sascha, im Berufskraftfahrerqualifikationsrecht gibt es doch so eine komische Aussage mit 70-30 oder irgend sowas. Richtig?
Ich meine,
Ja.
da geht es, ja genau, es gibt so eine prozentuale Ausnahmeregelung, wo man sagt, du brauchst den Fahrerqualifikationsnachweis nicht, wenn du unter 30% der rollierenden monatlichen Arbeitszeit liegst. So meine ich,
Genau,
wäre
im
es da
Kontext der
geregelt.
Handwerkerregelung, das
Ja,
müssen wir auch dazu sagen. Also,
genau.
weil das ist ja ein ganz zentraler Punkt, diese neue
Ja.
Ausnahme, die wir jetzt hier gerade besprechen, das ist ja das allererste Mal im Fahrpersonalrecht und in anderen gibt es das gar nicht, aber im Fahrpersonalrecht ist es das erste Mal, dass wir eine Ausnahme haben, die nur, also die erste Voraussetzung ist Werkverkehr, das haben wir ja schon erklärt. Und die zweite Voraussetzung ist nur, dass das Lenken nicht die Haupttätigkeit ist. Weil bei dieser
Ja.
Handwerkerregelung, die ja da immer wieder, also die Top-Ausnahme sozusagen, die immer wieder in Anspruch genommen wird, da ist ja die Bedingung, ich befördere Material, Ausrüstung oder Maschinen, die ich als Fahrer zur Ausübung meiner beruflichen Tätigkeit benötige. Und das Lenken darf nicht die Haupttätigkeit sein. Hier anders, wie gesagt. Also hier Werkverkehr ist eine Kriterium. Nicht die Haupttätigkeit des Lenkens ist das zweite Kriterium.
Ja, was
Ja.
man vielleicht auch verstehen muss, wie kann ich das nachweisen, ob das Lenken die Haupttätigkeit ist? Relativ einfach über die Fahrerkarte.
Naja, ich baue ja die Fahrerkarte nicht, wenn das
Naja,
Lenken nicht die
aber in
Haupttätigkeit
anderen
ist.
Bereichen, in anderen Bereichen.
Ja,
So, ich
ja.
kann doch sehen, wie oft wird das Fahrzeug bewegt, wie oft hast du vielleicht deine Fahrerkarte gesteckt? Ich habe diese Situation gehabt. Dann sagt er, ja, aber das ist doch nicht mein Job. Ja, aber guck mal den Anteil, den du fährst.
Ja, man könnte sich zum Beispiel anschauen, wie wird das Fahrzeug insgesamt bewegt.
Genau.
Also wie viele Stunden am Tag steht es und wie viele Stunden am Tag fährt es oder pro Woche. Da ist halt die
So,
Problematik wieder
und
die,
dann ist
wir
die
müssen
Frage, wer fährt
es,
das Auto denn?
genau, wir
Unternehmer,
müssen,
sag mal bitte, wer das Auto fährt.
genau. Wenn ich jetzt sage, ich
Und
bin in
dann
der
sagt der Unternehmer,
Ausnahme,
ich weiß nicht, wer meine Autos fährt. Oh, das ist ja doof.
jetzt sind wir beim Fahrtenbuch.
Ja, aber nur zum Verständnis. Also es kann eng werden.
Ja, also wichtig ist für dieses Thema hier und heute, also nach der Auffassung der obersten Bundes- und Länderbehörden in Deutschland, gibt es im Fahrpersonalrecht keine scharfe Grenze. Also es gibt keine 50-50, 70-30, sonst irgendwas Grenze,
Ja.
sondern wenn wir dann weiterlesen in den Anwendungshinweisen, wird es auch nochmal deutlich, zitiere ich gleich, aber auf Deutsch gesagt, wir müssen uns die Tätigkeit insgesamt anschauen. Ich sage mal eine Arbeitswoche, zwei Arbeitswochen, und dann anschauen, wie viel Zeit nimmt in diesem Zeitraum das Lenken ein. Wenn das von untergeordneter Bedeutung ist, dann können wir grundsätzlich mal behaupten, das Lenken sei nicht die Haupttätigkeit. Es gibt in den Anwendungshinweisen noch eine Anmerkungsspalte und da steht drin, grundsätzlich ist bei der Beurteilung der Haupttätigkeit darauf abzustellen, wie viel Zeit der Transport von Gütern neben den übrigen Aufgaben regelmäßig in Anspruch nimmt. Jetzt kommt das, was Sascha eingangs gesagt hat, in Klammer, arbeitsvertragliche Hauptleistung. Als weiteres Indiz kommen auch die Branchenzugehörigkeit, zum Beispiel bei selbstständigen Handwerkern, und eine besondere, über die Fahrtätigkeit hinausgehende Berufsqualifikation in Betracht. Die Tätigkeiten, und das ist jetzt der zentrale Satz, die Tätigkeiten des Fahrers am jeweiligen Fahrtag sind für sich allein nur ein Indiz. Warum steht es da so drin? Wir können nämlich im Zuge solcher Tätigkeiten, wo das Lenken nicht die Haupttätigkeit ist, also mein Beispiel im Rahmen der Handwerkerregelung ist immer das, ich sitze hier bei mir in Süddeutschland, erbringe da irgendeine handwerksähnliche oder handwerkliche Dienstleistung, fahre, um das zu tun, von Stuttgart nach Hamburg, bin dann ein, zwei, drei, vier Tage in Hamburg tätig, fahre dann nach Leipzig, bin dort wieder ein, zwei, drei, vier Tage tätig und fahre dann zurück nach Stuttgart, dann ist natürlich ganz glasklar, dass an einem einzelnen Tag sitze ich letztlich den ganzen Tag hinterm Steuer. Aber dann folgen ja wieder zwei, drei, vier Tage vor Ort, wo ich nicht lenke oder nur vom Hotel zu meiner Baustelle, ein paar Minuten. Und dann kommt wieder ein Transfer, wo ich wieder viel lenke. Ja, ihr könnt es euch vorstellen. Also es ist möglich, im Rahmen der Handwerkerregelung hier auch große Distanzen zurückzulegen. Und genauso wäre es auch hier in dieser neuen Ausnahme möglich, mal eine größere Distanz zurückzulegen, wenn in der Gesamtbetrachtung das Lenken von untergeordneter Bedeutung ist.
Du sagtest eben, wie soll ich ihm das nachweisen? Da habe ich gesagt, ja, über die Fahrkarte zum Beispiel, weil da sagtest du ja, er hat ja gar keine Fahrkarte gesteckt. Ja, das ist leider nicht immer so, weil wir haben Fahrer, die stecken einfach die Fahrkarte rein, sie wissen gar nicht, was sie tun. Und dann habe ich eben den Nachweis. Das ist eigentlich so damit gemeint, ne?
Ja, oder wenn ich, wie gesagt, wenn ich einen Fahrtenschreiber drin habe, der Massenspeicher läuft ja immer mit.
Der läuft
Da
immer
kann ich
mit.
natürlich nachvollziehen, wie ist das Fahrzeug insgesamt im Einsatz, aber das hattest du ja auch schon gerade gesagt. Ich weiß
Wir
natürlich
wollen die
nicht,
Leute
welcher
aber
Fahrer
natürlich.
war es.
Wir wollen die Leute nicht verschrecken, aber nur damit man mal drüber nachdenkt, es ist schon wieder eine heikle Geschichte hier und um wirklich gut vorbereitet zu sein, muss man sich einfach mit diesem Thema auseinandersetzen.
Also ich denke, wir sollten noch ein Beispiel machen, weil dann wird das Ganze erst greifbar, weil es ja in dieser Gesamtkonstellation, die wir jetzt zu dem Thema schon angesprochen hatten, also mit dem nationalen Recht, mit dem EU-Recht, kann das zu sehr komischen Konstellationen führen. Also immer unter der Prämisse, dass der deutsche Gesetzgeber an seinem Recht zumindest mal grundsätzlich festhält, also sich in Deutschland nichts grundsätzlich ändert, würde sich nämlich, also ich versuche es immer an einem Beispiel eines grenznah sitzenden Produzenten. Also von mir aus, die machen irgendwelche, ganz einfach Seife. Ja? Also ich habe einen Seifenproduzent, der sitzt hier am Rhein. Und der liefert seine Ware an seine Kunden, also an irgendwelche Drogeriemärkte oder andere Empfänger. Wenn der jetzt so ein Sprinterklasse-Fahrzeug hat, so ein Kastenwagen zwischen 2,5 und 3,5 Tonnen, dann müssen wir jetzt eben differenzieren, beliefert er einen Empfänger in Deutschland oder er beliefert er einen Empfänger im Ausland. Das ist die erste Unterscheidung. Die zweite Unterscheidung ist die, hat er einen Fahrer, 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 also einen, der immer nur fährt, oder lässt er diese Auslieferung durch eine Dame oder einen Herrn aus der Verwaltung oder aus der Produktion durchführen. Ja? Wenn wir uns jetzt also diese jeweils zwei Variablen mal in Kombination anschauen, das Fahrzeug hat 3 Tonnen, fährt er seine Seife innerdeutsch zum Kunde mit dem hauptamtlichen Fahrer, ist der hauptamtliche Fahrer auf zahlungspflichtig. Nimmt er die Kollegin, den Kollegen aus der Verwaltung, aus dem Lager, ist diese Person innerdeutsch aufzeichnungspflichtig, weil es dort eine solche Ausnahme nicht gibt. Haben wir die gleiche Situation dann grenzüberschreitend, also beliefern wir einen Empfänger in Frankreich oder in Belgien, dann wäre der hauptamtliche Fahrer aufzeichnungspflichtig, aber die Kollegin, der Kollege aus Verwaltung, Lager, sonst was, wäre dann über diese Ausnahme ausgenommen von der Aufzeichnungspflicht. Und extrem krank wird es dann natürlich, wenn diese Kollegin, der Kollege aus der Verwaltung, aus dem Lager, bei dem das Lenken nicht die Haupttätigkeit ist, erst eine innerdeutsche Auslieferung durchführt und danach grenzüberschreitend fährt oder andersrum. Also ich hoffe, es ist jetzt deutlich geworden, warum es so wichtig ist, dass der deutsche Gesetzgeber in die Puschen kommt, dass wir hier Klarstellung erhalten, weil wir werden Situationen haben in der Praxis, die kaum mehr vermittelbar sind. Also wieso, ja, auch unter Gleichbehandlungsprinzipien. Das ist für meinen Geschmack nicht erklärbar, warum der eine Fahrer innerdeutsch aufzeichnen muss und grenzüberschreitend ausgenommen sein soll. Also ich kann mir keinen Richter vorstellen, der in diesem Einzelfall sagen würde, ja, das ist schon in Ordnung. Weil die Schutzzwecke der Norm sind ja unabhängig davon, ob ich international oder innerdeutsch fahre. Das kann mir ja keiner erklären. Ja?
Ja.
Also ganz, ganz, ganz komische Situation. Und ja, für alle Beteiligten einfach unbefriedigend.
Wie viele andere Sachen ja auch.
Eben. Also allein das kann natürlich nicht das Kriterium sein, aber...
Nein, aber...
Es ist schon...
Deswegen ist es ja auch gut, dass wir mal über so eine Sachen wieder diskutieren, damit die Leute auch mal wach werden und ja, vielleicht auch, dass irgendjemand mal reagiert. In dem Fall wären es jetzt eben die Unternehmer, die reagieren müssten rechtzeitig und handeln.
Ja.
Das ist ein entscheidender Punkt.
Also nur, weil es uns vorhin durchgegangen ist, noch kurz, diese neue Ausnahme findet ihr in der 561 2006 im Artikel 3. Da gibt es einen, in Anführungszeichen, neuen Buchstaben HA, Heinrich Anton. Also ihr braucht die aktuelle konsolidierte Fassung dieser Rechtsgrundlage. Die werden wir wieder in den Shownotes verlinken. Und da könnt ihr euch dann diese neue Ausnahme durchlesen. Und zu prüfen ist eben, wie gesagt, bin ich im Werkverkehr, ja oder nein? Und wenn das bejaht ist, muss ich die Frage beantworten, ist das Lenken meine Haupttätigkeit? Wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich dieser neuen Regelung im grenzüberschreitenden Verkehr nicht unterworfen sein. Fahre ich aber parallel auch innerdeutsch, das habe ich ja gerade versucht zu beschreiben mit diesem Beispiel, dann wird mich im Zweifel eine Aufzeichnungspflicht treffen.
Ja.
Mit Tageskontrollblatt.
Mit Tageskontrollblatt.
Mit Lügenblättchen, genau.
Ja. So, okay. Haben wir alles oder haben wir was vergessen? Ich,
keine Ahnung. Also ich denke schon, dass wir jetzt einmal mal grundsätzlich dargestellt haben. Wie gesagt, die Änderung oder auch nochmal, um auch Ängste in Anführungszeichen oder halt ja dieses Rumoren ein bisschen einzudämpfen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Handwerker bin, ja, also wenn ich jetzt heute die Handwerkerregelung anwende, dann bin ich auch in Zukunft draußen. Also das ändert sich jetzt durch die Absenkung auf 2,5 Tonnen für mich dann nichts. Das ist ganz wichtig. Also die heute im Rahmen von Ausnahmen agieren, für die, also ich kann mir eigentlich keine Konstellation vorstellen, wo jemand durch diese Absenkung von 3,5 auf 2,5 Tonnen im grenzüberschreitenden Kontext dann in Zukunft in eine Aufzeichnungspflicht hineinfällt. Ich meine doch, ja. Nee, doch nicht, weil das ist ja auch, also... Ja, vergessen
wir es. Wir werden es abwarten.
Soll sich mal einer melden, der meint, er sei in Zukunft schlechter gestellt, als er das heute ist, ja, wenn er heute von einer Ausnahme Gebrauch machen kann. Aber ich glaube nicht, dass die Situation eintreten wird. Ja,
ja,
ganz im anderen Fall halt, denke, für diejenigen, die jetzt tatsächlich grenzüberschreitend befördern, heute noch keiner Aufzeichnungspflicht da unterworfen sind oder halt noch mit Tageskontrollblättern arbeiten können, für die ist es natürlich eine Änderung.
Gerne kontaktiert uns unter kontakt@tachocast.de. Auch gern, wenn ihr Erfahrungen gesammelt habt, wenn es dann soweit kommt oder wenn Fragen sind.
Mhm. Genau, das ist jetzt also auch die perfekte Überleitung.
Wollte ich sagen. Also sensationelle Überleitung in unsere neue Rubrik. Ja. Wir haben sie mal Zuhörerfragen genannt. Mhm. Die erste Anfrage kam von Edmund. Mhm. Also erstmal hatte das Ganze den Tachocast gelobt. Das fand ich schon mal sehr schön. Danke dafür, Edmund. Die Frage war, vielleicht könntet ihr mal etwas über die Aufzeichnungspflicht bei Abschlepp- bzw. Bergefahrzeugen sagen. Er hat nichts Genaues gefunden. Mhm. Oder er sagt, er wäre zu dämlich. Nur das, nein. Er hat nichts gefunden. Deswegen denke ich, sollten wir da mal kurz mit anfangen.
Ja, Hilfe zur Selbsthilfe machen wir.
Ja, genau. Ja. So, wo müssen wir hin? Wir müssen in den Artikel 3 Buchstabe F der Verordnung EG Nummer 561/2006. Da ist die Beschreibung für diesen Personenkreis. Ja, wäre jetzt vielleicht falsch.
Ja, also es ist ein komplexes Gebilde, dieses Bergen und Abschleppen. Und es gibt ja das Schleppen und das Abschleppen im Straßenverkehrsrecht. Wir machen das jetzt nicht, sondern wir verweisen hier auch letztlich in erster Linie auf die Anwendungshinweise der obersten Bundes- und Länderbehörden. Die verlinken wir auch nochmal. Also alle, die zum Thema Ausnahmen Fragen haben, können da mal schauen, weil da ist eigentlich zu jeder Ausnahme ein Hinweis drin. Also es geht jetzt darum, wo findet ihr kostenfrei, barrierefrei auch gewissermaßen Informationen. Also hier, Edmund, und alle, die das gleiche Thema haben, ist der Punkt 2.1.7. Da geht es um Pannhilfefahrzeuge.
Genau, spezielle Pannhilfefahrzeuge, die innerhalb eines Umkreises von 100 Kilometer um ihren Standort eingesetzt werden. Das ist also auch wieder wichtig, da haben wir eine Umkreisbegrenzung.
Ja.
Diese Umkreisbegrenzung bezieht sich auf den direkten Unternehmensstandort. Das wäre vielleicht noch dazu zu sagen.
Mhm. Also ihr müsst adressscharf praktisch einstechen. Da richtig. Könnt ihr mal online gehen, da gibt es so Umkreisrechner, das ist ja eine Luftlinie, 100 Kilometer Luftlinie um diesen Standort herum. Dann kann man sich mal angucken, wo kann ich da überall unterwegs sein. Und dieser Punkt Pannhilfefahrzeuge ist ein ganz spezieller, weil diese Ausnahme war auch Gegenstand eines EuGH-Urteils schon vor vielen Jahrzehnten. Und da kam was ganz Kurioses am Ende des Tages raus, nämlich es geht um die Fahrzeuggattung. Der deutsche Gesetzgeber oder die Verwaltungsbehörden haben das nochmal konkretisiert. Also hier geht es um Fahrzeuge, die als Pannenhilfefahrzeuge zugelassen sind, nach § 52 Absatz 4 Nummer 2 der StVZO. Also das ist ein fahrzeugzulassungsrechtliches Thema oder ich brauche eine spezielle fahrzeugzulassungsrechtliche Klassifizierung, um mit diesem Fahrzeug in diese Ausnahme reinzukommen. Auf Deutsch gesagt, ich brauche oben ein gelbes Rundumlicht. Also das ist nicht die einzige Zugangsvoraussetzung, sondern wie gesagt, das ist ein äußeres Merkmal. Aber es muss eben dieses Fahrzeug entsprechend zugelassen sein und das muss sich aus der Zulassungsbescheinigung Teil 1 auch ergeben.
Ja. Dann haben wir noch den Bereich Bergungsfahrzeuge.
Ja, warte mal kurz, weil da, das habe ich jetzt, ich habe das EuGH-Urteil angesprochen, aber was war jetzt das Kuriose an diesem Urteil? Das Urteil sagt nämlich, hast du so ein Fahrzeug, das, wie gesagt, nach deutschem Recht entsprechend zugelassen ist, dann können wir mit diesem Fahrzeug befördern, was wir wollen. Also es geht nicht nur darum, dass wir hier Kraftfahrzeuge befördern, die abschleppen oder sonst was tun, sondern haben wir so ein Fahrzeug, können wir damit alles befördern, was wir wollen. Wir können das Fahrzeug im Werkverkehr einsetzen, wir können es im gewerblichen Güterkraftverkehr einsetzen, wir können einfach zwei Paletten Stückgut auf dieses Abschlepp-Pannenhilfe-Fahrzeug draufladen und die von A nach B befördern.
Ja, schon wieder ein Wahnsinn.
Also, ob das Ganze genehmigungspflichtig ist oder nicht, das ist eine andere Frage, das regelt das Güterkraftverkehrsrecht, aber wir sind nicht aufzeichnungspflichtig nach dem Fahrpersonalrecht. Ist so ähnlich wie bei den Elektrofahrzeugen, bei den gasbetriebenen Fahrzeugen. Da haben wir auch eine Ausnahme bis 7,5 Tonnen, bis 100 Kilometer Umkreis. Da geht es nur darum, was steckt unter der Motorhaube sozusagen, wie wird das Fahrzeug angetrieben und dann bin ich mit dem Fahrzeug ausgenommen. Egal, was ich damit befördere. Also das ist bei diesen Pannenhilfefahrzeugen schon wichtig.
Ja, So, jetzt kommen wir aber zu dem Bergungsfahrzeug.
Mhm.
Da handelt es sich um Einsatzfahrzeuge, die aufgrund ihrer Bauart und mittels technischer Einrichtungen. So, was sind jetzt die technischen Einrichtungen? Kran, Winde wird hier genannt. In der Lage sind, und jetzt ein ganz wichtiger Punkt, betriebsunfähige, beschädigte oder sichergestellte Fahrzeuge aufzuladen und abzutransportieren. Also bedeutet, ein Fahrzeug, was nicht betriebsunfähig ist, fällt dann nicht in diese Ausnahmeregelung, sofern ich dies transportieren würde, weil wir ja nur über Fahrzeuge reden, die transportiert werden, die betriebsunfähig sind oder beschädigt.
Ja, es ist sehr wortklauberisch an der Stelle, weil das sichergestellte Fahrzeug, das kann ja durchaus fahrfähig sein. Ja, also ich tue mir da ganz schwer. Ich hatte das auch in der Beratung früher bei der IHK, solche Themen, wo sich Leute selbstständig machen wollten mit solchen Hubbrillen und mit, also da gibt's ja tausend verschiedene Fahrzeuge in der Realität. Das eine ist so, das andere ist so, das dritte verlädt mit Kran, das vierte mit Winde, das fünfte hebt nur die Vorder- oder Hinterräder an. Also es ist ein ganz schwieriges, komplexes Thema.
Wer will sich damit auch auseinandersetzen, so, ne? Also ich meine, sicherlich ist es spannend, wenn es dann irgendwann mal um ein Bußgeld geht, aber
ja, weil wenn ihr das anschaut hier in diesen Anwendungshinweisen oder auch in der Kommentarliteratur, da wird mit so vielen Begrifflichkeiten rum sich geworfen. Also wir haben einmal das Pannenhilfefahrzeug, wir haben den Abschleppwagen, wir haben das Bergungsfahrzeug als LKW zur Fahrzeugbeförderung. Ja, dann kommt noch ein Punkt rein mit selbstfahrenden Arbeitsmaschinen. Also man verweist auch wieder auf das Zulassungsrecht. Wie ist das Fahrzeug zulassungsrechtlich einsortiert? Also ich kann in dem Fall nur eine Einzelfallprüfung empfehlen, sofern wir nicht, also das große goldene Tor ist das Fahrzeug, das als Pannenhilfefahrzeug, wie gesagt nach § 52 Absatz 4 Nummer 2 STVZO zugelassen ist, das ist der Jackpot. Wenn es anders zugelassen ist, wenn es als selbstfahrende Arbeitsmaschine und ohne diesen Zusatz Pannenhilfefahrzeug etc. zugelassen ist, wenn es nur eine Hubbrille hat, wenn's, dann muss man sich's im Einzelfall anschauen. Hm. Ja, so würde ich das mal einsortieren.
So, ich hoffe, wir konnten die Frage von Edmund einigermaßen beantworten. Das nächste, was wir haben, ist von Mike. Mike hat die Frage gestellt, wie sieht es aus von der Bedienung des Fahrtenschreibers, wenn er seinen E-LKW an einer Ladestation angeschlossen hat?
Mhm. Ja.
Wie hat er jetzt seinen digitalen Fahrtenschreiber mit welcher Gruppe einzustellen?
Mhm.
Wir wollen jetzt nicht in die Tiefe und alles wieder raus definieren. Ich denke, wir sollten das relativ einfach klären erstmal. Wir können später nochmal in einer späteren Folge nochmal genauer drüber reden. Also ich denke, das Anschließen des Ladegerätes ist relativ einfach zu klären. Es ist als Arbeitszeit aufzuzeichnen.
Ja.
So, dann kommt der Ladevorgang, der reine Ladevorgang. Können jetzt zwei Situationen sein. Es kann einmal die Pause sein, je nachdem, wie lang dieser Ladevorgang jetzt dauert.
Mhm.
Weil er ist ja nicht aktiv, er kann das Fahrzeug ja verlassen. Oder es könnte auch eine mögliche Bereitschaftszeit sein. In dem Fall, wo er drauf wartet. So würde ich es jetzt mal darstellen.
Ja, also bei Wartezeit, bei Bereitschaftszeit haben wir ja die Voraussetzung, der Fahrer weiß zu Beginn dieses Zeitraumes, wie lange dieser Zeitraum jetzt andauern wird. Das können wir unterstellen beim Laden, dass er sagt, okay, ich stehe jetzt hier am 400 Kilowatt Lader, mein Auto wird mit 350 Kilowatt laden, ich möchte jetzt eine Dreiviertelstunde meine Fahrtunterbrechung machen, dann ist es vollkommen klar. Oder ich stehe jetzt halt hier eine halbe Stunde, dann weiß er im Vorfeld, okay, ich will jetzt eine halbe Stunde lang laden, dann wird ihm keiner erklären können, dass das nicht als Bereitschaftszeit aufgezeichnet werden kann.
Mhm. Gut.
Bei den Pausen, da muss man, denke ich, auch noch differenzieren, was heißt jetzt Pause? Also wir haben ja die Ruhezeit, das Laden während der Ruhezeit, der täglichen Ruhezeit, vielleicht sogar der wöchentlichen Ruhezeit und das Laden während der Fahrtunterbrechung, der Pause. Und da haben wir jetzt gerade ein Verzug des Gesetzgebers, weil er weiß, dass das Thema virulent ist, dass er eine Regelung bringen sollte, müsste. Es wurde auch schon in Brüssel mehrfach diskutiert. Ich will da jetzt aber nicht auf die verschiedenen Diskussionsrichtungen eingehen, sondern was ich nur als Hinweis an der Stelle mal einstreuen möchte. Ich denke, wir müssen das Laden während der Fahrtunterbrechung, also der kurzen Pause, differenzieren von dem Laden während der Ruhezeit. Weil ich würde mir wünschen, dass wir für das Laden während der Ruhezeit sowas finden wie eine faire Zugregelung heute. Also worauf ich hinaus, dass wir eine Unterbrechung machen können der Ruhezeit, um das Fahrzeug kurz zu bewegen. Also was ist der Hintergrund? Manche Ladesäulen kann ich nur mit dem Sattel, mit der Sattelzugmaschine solo anfahren, weil ich da nicht mit Trailer stehen kann. Also muss ich meinen Trailer irgendwo abstellen, fahre dann mit der Sattelzugmaschine an die Ladesäule und fahre nachher wieder zu dem Trailer zurück. Und da wäre es toll, wenn wir eine Sonderregelung finden, die die Fahrer von elektrisch angetriebenen LKWs dann nutzen können.
Ja. Okay. Ja, ich denke, das sollte reichen. Was in Zukunft passiert, werden wir sehen.
Ja, also wie gesagt, es wird diskutiert in Brüssel.
Ja.
Ich kann keine Prognose abgeben dazu, wann wir hier etwas sehen werden, was dann auch auf gesetzlicher Basis greift. Vielleicht gibt es auch wieder nur eine Clarification Note, eine Guidance Note, einen Frage-Antworten-Katalog, ja, weil man sich nicht traut, das ins Gesetz zu schreiben, weil es dazu führt, dass viele Mitgliedstaaten dann auch Änderungen haben wollen, etc.
Ja, genau. So, Rainer hat die nächste Frage gestellt. Ich borge mir übers Wochenende einen LKW in Klammern 7,49 Tonnen unserer Firma, um meinen Grünschnitt zum Recyclinghof zu bringen, also Privatfahrt. Ist es richtig, dass ich den Tacho out of scope stellen kann und keine Fahrerkarte stecken muss? Jo.
Ja.
Das ist so.
Folge 2,
Privatfahrten sind,
oder?
Genau, da haben wir die Ausnahmeregelung ja beschrieben.
Ja.
Privatfahrten sind bis 7,5 Tonnen zulässig. Fahrtenschreiber, Autoscope, alles passt.
Genau, in einer also perfekten relativ. Welt würde der Unternehmer sich abmelden mit der Unternehmenskarte und wieder anmelden, wobei das halte ich für so eine kurze Aktion jetzt nicht für den relevanten Punkt. Ja.
Eher nicht.
Schön wäre es auch, wenn der Unternehmer das dokumentiert. Übergabezeitpunkt, Kilometerstand und Rückgabezeitpunkt und Kilometerstand, dass er einfach eine Dokumentation darüber hat, dass das Fahrzeug in diesem Zeitraum nicht in seinem Beritt war, sondern im Beritt einer Person, die nicht aufzeichnungspflichtig ist.
Ja, man würde, es ist ja so, man guckt ja nach Auffälligkeiten. Also innerhalb einer Kontrolle wird nach Auffälligkeiten gesucht oder, naja, es sticht einem ins Auge. Das wäre ja eine Auffälligkeit. Warum wurde dieses Fahrzeug bewegt im Modus Out of Scope? Das wäre dann eine mögliche Fragestellung an den Unternehmer. Und dann wäre es natürlich gut, wenn man eine klare Antwort bekommen würde. Und das könnte dann über diese Dokumentation natürlich erfolgen.
Ja.
Als Empfehlung. Eine weitere Frage von Roland, die war ähnlich. Er hat jetzt einfach nur ein anderes Fahrzeug genommen. Was ist eigentlich, wenn ich einen 12-Tonner privat für einen Umzug am Wochenende lenke? Muss ich dann die Karte stecken? Roland, ganz klar, ja.
Ja.
Ja, weil, wie gesagt, die Privatnutzung ist begrenzt auf 7,5 Tonnen. Alles, was darüber hinausgeht, ist aufzeichnungspflichtig. Was bedeutet Fahrerkarte stecken? Problem könnte vielleicht die Wochenruhezeit werden und.
Genau.
Von daher ein ganz klares Ja.
Ja, und auch wieder kurz Replik auf unser Lieblingsthema Wohnmobile. Dort hat man es ja auch besprochen. Also eigentlich hieße es für Roland in dem Fall, du brauchst eine Unternehmenskarte, du brauchst Hardware, du brauchst Software, du musst deine eigenen Daten auslesen. Also
Roland, melde dich gerne bei uns.
Ja.
Hier kann dir geholfen werden.
Es ist grässlich. Also wie gesagt, das hatten wir da diskutiert. Wenn ich drin bin, bin ich drin. Und zwar mit Haut und Haaren.
Ganz genau.
Mit jedem einzelnen Artikel dieser ganzen Verordnungen.
Zumindest so lange, bis der Gesetzgeber nichts anderes sagt. Wenn der Gesetzgeber irgendwann auf die Idee kommt, zu sagen, okay, du bist davon ausgenommen, davon ausgenommen, davon ausgenommen, dann ist das so. Oder? Aber solange der da keine Aussage zu getätigt hat, bist du voll und ganz drin in dem Geschehen. Wie gesagt, meld dich. Roland hatte aber noch eine Frage. oh, die war ein bisschen länger. Beim Herunterfahren des Fahrtenschreibers hat er gemerkt, dass er sich in Niederlande befindet. Niederlande ist auch Deutschland. Dass ich mich in Niederlande befinde und habe mit Niederlande beendet. Ein Nachmelden ist ja nicht mehr möglich. Ist das nun ein gravierender Fehler, der zum Bußgeld führen kann? Oder akzeptiert das BALM auch, was der Tachograf beim Herunterfahren geschrieben hat? So, ich habe es jetzt so verstanden, dass es um den Grenzübertritt ging. Er hat also vergessen, quasi nach dem Grenzübertritt das Land zu verändern. Roland, mach dir keine Sorge. Das ist kein Problem mehr, weil er ja den entsprechenden Fahrtenschreiber einsetzen muss. Generation 2, Version 2. Der Fahrtenschreiber setzt den Grenzübertritt selbstständig.
Ja, mit den ganzen Einschränkungen halt.
Mit also, Einschränkungen.
Mich hat die Frage auch etwas gewundert, als ich sie gelesen habe. Weil, also nur kurz zur Erklärung. Wer heute grenzüberschreitend fährt, der hat von Gesetzes wegen einen Fahrtenschreiber im Fahrzeug, der den Grenzübertritt vollautomatisch auf der Fahrerkarte speichert. Punkt. Jetzt gibt es natürlich tausend Erscheinungsformen in der Praxis, sprich der Unternehmer hat das Fahrzeug nicht umrüsten lassen, hat also sich nicht gesetzeskonform verhalten. Deshalb ist jetzt Roland oder seine Kolleginnen und Kollegen in der unmisslichen Situation, dass sie illegal unterwegs sind, was den Fahrtenschreiber anbelangt, und dann tatsächlich an der Grenze anhalten müssten, um das Land einzugeben, um zumindest der Sache nach die rechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Das wäre Szenario 1. Szenario 2 ist unser Problem jetzt, wer den neuen Fahrtenschreiber drin hat, aber eine alte Fahrerkarte, da kommt es dann drauf an, welcher Hersteller, also von welchem Hersteller ist der Fahrtenschreiber, weil der VDO-Fahrtenschreiber auf der alten Fahrerkarte, also eine sogenannte G2V1 Fahrerkarte, also eine Fahrerkarte, die vor Juli 2023 ausgestellt wurde, da findet er kein Datenloch, wo der diesen Grenzübertritt speichern kann. Deshalb speichert er den Grenzübertritt nur im Massenspeicher. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Bei Stone Ridge ist es besser gelöst. Das simuliert den Grenzübertritt per manueller Eingabe Beginn Land. Also da können wir die zweite Folge jetzt draus machen, allein über das Thema zu reden. Mhm. Wichtig ist, wenn ihr grenzüberschreitend fahrt, muss der neueste Fahrtenschreiber drin sein, einem Fahrzeug über 3,5 Tonnen.
Und somit besteht das Problem nicht mehr.
Ja, und dann habt ihr im Zweifel, abhängig von eurer Fahrerkarte und von dem Hersteller des Fahrtenschreibers, eine weitere Herausforderung zu lösen, die wir jetzt aber hier an der Stelle nicht bis ins letzte Detail aufdröseln können, weil sonst sind wir wieder bei 2,5 Stunden Gesamtdauer. Also wir merken uns das Thema mal, wir sprechen das noch an in einer gesonderten Folge. Aber wie gesagt, Roland, in dieser Konstellation, wo du zwingend manuell die manuelle Eingabe des Landes vornehmen musst bei Grenzübertritt, da ist schon vorher was schiefgelaufen.
Ja, okay. Ich glaube, das war's, ne?
Genau. Also Wir haben noch andere Rückmeldungen bekommen, da wollen wir uns auch an der Stelle bedanken, einfach mit Anregungen, was weitere Themen anbelangt, für weitere Folgen. Also stellt uns nicht nur konkrete Einzelfallfragen, sondern fühlt euch auch frei, uns darauf hinzuweisen, dass dieses und jenes Thema aus eurer persönlichen Sicht, aus der Sicht derer, mit denen ihr zusammenarbeitet, was auch immer, behandlungsbedürftig wäre hier im Tachocast und schreibt uns das gerne.
Ja, auch gern positive Kritik, auch negative Kritik.
Selbstverständlich.
Ne, wir sind offen für alles. Ja, und ansonsten, das war's. Mir fällt jetzt erstmal dazu nichts weiter ein. Ich glaube, wir haben alles besprochen. Wie gesagt, sollten Fragen sein, gerne kontaktiert uns unter kontakt@tachocast.de. Ansonsten, ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns.
Ja, lasst es euch gut gehen.
Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis bald.
Ciao, ciao.
Tschüss.